Es ist auf jeden Fall ein Buch für junge Menschen, ja. Ich glaube, können bestimmt auch ältere Menschen lesen, aber so in dem Alter fühlt man sich von ihr irgendwie sehr verstanden, auch wenn die Kritik an ihr immer ist, dass sie ja eigentlich nur das aufschreibt, was wir alle eh denken.
Ja, aber ein Mensch einer anderen Generation entstammend, der könnte ja durchaus andere Gedanken haben und dadurch auch auf eine neue Perspektive kommen.
Ja, und genau deswegen finde ich diese Kritik auch irgendwie nicht angemessen und nicht richtig.
So, Aufnahme läuft. Zack, zack, zack. Wir produzieren ja vor, aber wenn der Podcast erscheint, ist es ganz genau eine Woche vor Heiligabend. Und das Schönste, was man kurz vor knapp als Geschenk besorgen kann, sind ja immer Bücher. Deswegen bin ich heute nochmal in Hamm in der Buchhandlung Holota bei Esther Massier. Schön, dass du dir die Zeit für mich nimmst.
Ja, gerne.
So, du bist ja bekannt eher für so einen etwas speziellen Literaturgeschmack. Trotzdem hast du auch gesagt, du hast ein paar Bücher dabei, die sind für Weihnachten perfekt geeignet. Ich habe mich nämlich neulich schon von dir beraten lassen und habe, so ich sage jetzt einfach nicht für wen, aber einfach mal, weil ich gehört habe, es wäre gut, das Buch von Florian Illies Liebe in Zeiten des Hasses gekauft. Und da hast du direkt gesagt, super Buch. Warum?
Ja, das ist tatsächlich ein super Buch, weil Florian Illies es schafft, diese 10 Jahre, er versucht eine Chronik des Gefühls Liebe zu schreiben, von 29 bis 39, also in den krassesten Umbruchjahren, die man sich irgendwie vorstellen kann. Wir sind so im Übergang von der Weimarer Republik hin zur Machtübernahme bis tatsächlich dann auch Kriegsbeginn. Und das Schöne an diesem Buch ist, dass es ist zwar auch im Präsens geschrieben, also man hat das Gefühl, immer direkt dabei zu sein. Und er beschreibt so viele berühmte Persönlichkeiten, ob jetzt aus Kunst, aus Kultur, aus Literatur, aus Philosophie, als Beispiele Thomas Mann, Klaus Mann, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Und er geht mit diesen Menschen auf eine Reise, diese 10 Jahre lang. Und zwar über ihre Liebesgeschichten. Und das ist das Spezielle an diesem Buch.
Vom Stil erinnert das an 1913. Das ist das letzte Buch, was ich von Florian Illies gelesen habe. Das kam ja 2013, 100 Jahre quasi danach raus. Damals hatte dieses Jahr, was er als herausragend herausgepickt hat, beschrieben, weil das wirklich so das Jahr war, Expressionismus kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs ist quasi nochmal die Kultur, die Weltgeschichte explodiert. Und dann waren das immer so ganz kurze, knappe Kapitel, in denen er quasi sich. Ja, wer war das damals, den er beschrieben hat? Auch Bertolt Brecht zum Beispiel und verschiedene Künstler, die zu der Zeit aktiv waren, die hat er so ganz, ganz kurz auf den Punkt beschrieben. Das hört sich fast so an, als wenn er bei Liebe in Zeiten des Hasses er denselben Stil verwandt hätte.
Ja, genau, das hat er. Nur, dass es halt nicht um einzelne Personen geht, sondern um ihre Beziehungen zueinander. Und das ist auch das Spannende an diesem Buch. Also man sieht auch, wie diese. Ja, dieser Kulturbetrieb der späten Weimarer Republik zusammenhängt. Also als Zentrum nimmt er natürlich immer noch, also Berlin als Epizentrum der Liebe in diesen Jahren. Aber er geht auch nach Paris mit seinen Protagonistinnen oder an die französische Côte d'Azur und nimmt einen immer mit. Und es ist sehr, sehr schön gemacht und auch sehr gut aufgebaut, da er einmal anfängt vor 29, bisschen in die Charaktere einzuführen, dann in das Jahr 1929 und dann gibt es ein danach. Und es ist ja sehr gut aufgebaut, man kommt toll hinterher und vor allen Dingen ist es so ein Buch, das man so schön mal kurz nebenbei lesen kann. Also ich fand es großartig, dass ich im Zug einfach ein paar Kapitel runterlesen kann und dadurch, dass die Abschnitte relativ kurz sind, hat man nicht das Gefühl, immer wieder rausgerissen zu werden, sondern dass man dann tatsächlich so Abschnitte hat und dann auch über die, ja, Liebe oder Beziehungen, Sex in diesen Zeiten nachzudenken, weil wir ja, was oft so vergessen wird und so paradox ist, dass die 20er Jahre als die wildesten Zeiten gelten und das auch waren, gerade in Zentren wie Berlin und Paris, wo Homosexualität, Mehrfachbeziehungen so völlig normal waren und zum das nicht, aber so zum Stadtbild gehörten und toleriert wurden und gerade auch in diesem Kulturbetrieb einfach sehr verbreitet waren und auch die Rolle der Frau schon eine ganz andere war, eine sehr emanzipierte Rolle und dann gleichzeitig die neue Sachlichkeit, die aufkommt.
Stimmt, und wenn ich daran denke, dann denke ich jetzt auch nicht unbedingt an die große Liebe, sondern eher an die käufliche Liebe, vielleicht auch an die schnelle Liebe oder an die schnell vergängliche Liebe. Das war ja auch so Thema der Zeit. Bei Kästner wird das ja auch oft beschrieben zum Beispiel.
Ja, und genau darum geht es. Also es geht um diesen Widerspruch von viel Liebe. Also es gibt irgendwie eine hohe Quantität, wenn man das so ausdrucken möchte, an Romanzen, an Abenteuern, und es geht weniger um das, was man ja so als die große Liebe, die Seelenliebe, so wie man das dann vorher bei den Impressionisten kennt oder bei Rilke ganz stark und dieses verzweifelt Liebende, das, darum geht es gar nicht so sehr, sondern mehr um diese, ja, sachliche Liebe des Ausprobierens und des irgendwie Klarkommens in diesen 20er Jahren, die sich so schnell verändern und die halt auch so von Gegensätzen geprägt ist.
Aber eben doch erzählt an der Geschichte der großen Geister, an der Geschichte berühmter Persönlichkeiten und so, nimmt man eben ja auch nicht nur teil an der Liebesgeschichte, sondern eben auch an einem Stück Weltgeschichte, was so eben nebenbei erzählt wird, ne?
Genau, die wird ebenso nebenbei erzählt, wenn man so möchte. Ja, genau. Und was ganz spannend ist, es gibt so ein paar Personen, die augenblicklich fehlen in den Erzählungen von Elise. Und ich fand es ganz spannend. Ich habe ein Interview mit ihm gehört und er sagte selber, ja, die hätte er auch alle gerne reingenommen, aber da gab es die Quellenlage nicht, weil es ihm nicht darum ging, große neue Biografie zu schreiben über diese Persönlichkeiten, sondern tatsächlich in diese Geschichten, diese Liebesgeschichten reinzugehen und daraus zu erzählen. Und da gibt es natürlich nicht für alle Quellen. Also nicht jeder Literat und nicht jeder Künstler oder Künstlerin hat Tagebuch geführt.
Oder hat sich da in die Karten gucken lassen. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf, erstmal es zu verschenken und um es mir dann von dem Beschenkten auszuleihen. Liebe in Zeiten des Hasses, Florian Illies, empfohlen von Esther Massier. Und dann hast du mir gerade gesagt, du hast was ganz Außergewöhnliches gemacht. Also was Außergewöhnliches für dich. Du hast einen Krimi gelesen. Was ist mit dir denn los? Das machst du doch normalerweise nie.
Ja, ich habe einen Krimi gelesen. Und zwar gibt es sehr stressige Zeiten im Buchhandel und Weihnachten ist eine davon. Und ein Krimi kann man schön nebenbei runterlesen. Der holt einen runter. Und ich bin an einen wirklich großartigen Krimi geraten dabei.
Ach, hast ja richtig Glück gehabt.
Ich habe richtig Glück gehabt. Und seitdem haben das auch noch mehrere Kolleginnen gelesen und alle sind total begeistert von diesem Krimi.
Okay, das war ja jetzt mal eine Herleitung. Dann sag doch mal, welcher Krimi ist es, den du empfiehlst?
Genau, es geht um Winterland von Kim Faber und Janne Petersen.
Was ist die Story?
Es ist ein dänischer Krimi.
Ein dicker Krimi?
Ein sehr dicker Krimi, aber ein Page-Turner, also man merkt es gar nicht. Und zwar ist das ein Auftakt zu einer neuen Reihe um zwei Ermittler, um Martin Junker und Signe Christiansen. Und das Besondere ist so ein bisschen, dass sie an zwei verschiedenen Orten ansässig sind. Also Martin Junker ist so auf dem Land in der Nähe von Kopenhagen, in so einem kleinen Örtchen, jetzt Polizist, weil er war vorher bei der Mordkommission, aber möchte sich jetzt um seinen dementen Vater kümmern können, kommt halt aus diesem Ort und geht dorthin zurück. Und Signe Christiansen ist das, was man so als die typische knallharte Mordermittlerin kennt in Kopenhagen, aus allen anderen Krimis auch, mit persönlichen Beziehungsproblemen und so weiter, aber ganz toll gezeichnete Charaktere. Und Winterland fängt damit an, dass auf einem Weihnachtsmarkt eine Bombe explodiert. Und das ist der Beginn dieser Geschichte. Und das Besondere an diesem Krimi ist, dass das auf den ersten 5 Seiten passiert und man sofort in dieser Geschichte drin ist. Und es passiert alle 10 Seiten wieder irgendwas Neues. Und das ist das, ja, gibt diesem Krimi ein unfassbares Tempo. Es ist toll zu lesen, hat einen sehr, sehr schönen Stil. Die beiden sind auch Journalistinnen. Und
die beiden Autorinnen.
Genau, die beiden Autorinnen. Und es geht um die großen Themen unserer Zeit hier in Deutschland, aber zum Beispiel auch in Dänemark. Also es geht um Rechtsextremismus, es geht um islamistischen Terror, es geht um rechtsextremen Terror. Es geht um Vorverurteilungen, es geht aber auch um so Themen wie, ja, wie werden Beziehungen geführt oder Pflege in Familie, es geht um soziale Ungleichheit und die beiden Autorinnen schaffen es, alle Themen irgendwie mit reinzunehmen und am Ende hat man trotzdem das Gefühl, eine super Geschichte gelesen zu haben und nicht hauptsächlich über diese Themen. Also es gibt viele Kriminalromane oder auch Romane, die das tun und die versuchen, von Terror zu erzählen, von Vorurteilen, weil hier natürlich auch direkt, das kann man erzählen, ist jetzt kein großer Spoiler, vermutet wird, dass hinter diesem Terroranschlag muss islamistischer Terror stecken. Und erst nach und nach wird auch in die komplett andere Richtung gemittelt, in die rechtsextreme Richtung und dann aber auch in die Verbindungen von Rechtsextremismus und islamistischem Terror. Und das ist so fein gemacht und da wird fein mit Vorurteilen, auch mit eigenen Vorurteilen gespielt. Es ist sehr, sehr gut gemacht.
Also ist es fast eher ein Gesellschaftsroman als ein Krimi oder passiert dafür zu viel?
Es passiert dafür zu viel, dass es ein Gesellschaftsroman ist. Und ich glaube, man kann dieses Buch so lesen, aber man muss es nicht. Man kann es auch einfach als klassischen, tollen Krimi mit fantastischen Charakteren lesen.
Wenn ich an dänische Krimis denke, dann denke ich an Jussi Adler-Olsen. Hast du den auch gelesen?
Ja, auch den neuen jetzt gerade. Aber ich muss zugeben, dass ich von den ersten so begeistert war, dass mich die letzten drei schon nicht mehr so richtig catchen. Aber dieses dunkle, brutale hat dieser Krimi auch, ja.
So, da sagst du aber genau das Richtige, weil mir ging es eben so, dass ich die ersten von Jussi Adler-Olsen ganz toll fand und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Irgendwie hat es sich dann auserzählt. Aber schön, wenn du sagst, dunkel und ähnlich, aber eher so, ja, ganz anders. Dann trotzdem Kim Faber, Janni Pedersen, Winterland, deine Krimi-Empfehlung, obwohl du keine Krimi-Expertin bist. Das ist doch schon mal echt super. So, und dann hast du gesagt, du möchtest auch für dich sehr außergewöhnlich sogar noch ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch empfehlen. Was ist es denn genau?
Ja, ganz genau. Und zwar es ist eine Kinderbuchreihe mittlerweile. Der zweite Teil ist jetzt erschienen von Amy Timberlake, Dachs und Stinktier. Und zwar im ersten Teil wohnt Dachs, wohnt in einem Haus von seiner Tante und ist eher so ein Einbrötler, ein Steinfroscher, beschäftigt sich den ganzen Tag mit seinen Steinen und möchte mit den ganzen Hühnern in der Nachbarschaft auch nichts zu tun haben. Und eines Tages klopft Stinktier an die Tür und möchte bei ihm einziehen. Und da Dachs natürlich seine Post nie liest, wusste er nicht, dass Stinktier von der Tante geschickt wurde. Und Stinktier ist natürlich das ganz komplette Gegenteil von ihm. Er ist ein wilder, fröhlicher, offener Typ und lädt auch andauernd die ganzen Hühner ins Haus ein. Und es ist ganz fantastisch gemacht, wie sich diese Freundschaftsgeschichte entwickelt, wie sie einander am Ende auch vermissen und dann ja natürlich am Ende entscheiden, doch zusammen zu wohnen. Und eine schöne Geschichte darüber, dass man Freundschaften auch mit Menschen führen kann oder sogar führen sollte, die einem gar nicht so ähnlich sind, sondern einen vielleicht sogar ergänzen.
Das hört sich total niedlich an. Ab wie vielen Jahren würdest du das Buch empfehlen?
So ab 9 oder 10 kann man das gut lesen. Vor allem der zweite Teil hat jetzt noch ein bisschen mehr Abenteuer mit drin. Und zwar suchen Dachs und Stinktier zusammen einen Schatz. Und zwar möchte Dachs um einen ganz bestimmten Stein unbedingt finden, weil er ist ja passionierter Steinforscher. Und die beiden machen sich zusammen auf die Reise und da geht natürlich viel schief.
To be continued. Also das wird wohl eine ganze Serie werden irgendwann oder ist es mit dem zweiten Band abgeschlossen?
Weiß ich, wissen wir tatsächlich noch nicht, aber ich hoffe, dass es weitergeht.
Also Dachs und Stinktier von Amy Timberlake. Jugendbuch, aber ich finde, das hört sich auch an wie ein Buch, was Erwachsene lesen können, wie das ja meistens ist bei guten Jugendbüchern. So, was hast du noch?
Ja, noch haben wir jetzt von Johanna Adorjan Ciao. Relativ frisch erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und zwar ist Johanna Adorjan unter anderem Feuilletonistin, auch für die Süddeutsche Zeitung und für die Zeit und hat jetzt einen Roman geschrieben. Im Zentrum dieses Romans steht Hans Bendig, ein ungefähr 40-50-jähriger Feuilletonist, der schon ewig für die gleiche Zeitung arbeitet, über Ballett und klassische Konzerte schreibt und so ein bisschen den Anschluss an die Zeit verpasst hat. Also natürlich eine konservativere Zeitung, und auf einmal steht im Raum, er solle ein Porträt schreiben über eine junge, grüne, linke Klimaaktivistin, Feministin. Und daran macht Johanna Adorjan so ein bisschen Generationenstreit auf. Es geht viel um Feminismus, um Klimaaktivismus und darum, wie manche Menschen, die Sophie Passmann zum Beispiel als alte weiße Männer bezeichnen würde, ja, dem Ganzen nicht mehr hinterherkommen und vielleicht das auch nicht möchten und genau, was das so mit Gesellschaft macht.
Also ein Roman unserer Zeit.
Genau, ein Roman unserer Zeit für alle Politik- und Kulturinteressierte, für alle, die irgendwie gerne den Feuilleton lesen, die sollten auch dieses Buch lesen oder sich schenken lassen.
Okay, sehr cool. Wobei ich ja oft das Gefühl habe, dass der Feuilleton in den großen Zeitungen in der letzten Zeit echt sehr jung geworden ist, dass da total was in der Veränderung ist. Aber es soll sie ja noch geben, die alten weißen Männer.
Die gibt es auf jeden Fall noch. Ich finde es ganz spannend, vor allem in Literaturbesprechungen wird es immer jünger, habe ich das Gefühl, auch in Musik. Aber alles, was so klassisches Ballett ist oder das, was man so als klassische Kultur definieren möchte oder könnte, ist schon noch sehr einseitig geprägt.
Das kann ich mir vorstellen. So, das letzte Buch, was du für heute hier hast, ist ein Taschenbuch. Tatsächlich, alle anderen waren ja gebunden. Taschenbuch, das heißt, es ist auch schon etwas länger draußen, oder ist das als Taschenbuch erschienen?
Es gab es schon in der gebundenen Ausgabe und kommt jetzt frisch im Taschenbuch. Ist von Sally Rooney, Normale Menschen. Und von Sally Rooney ist aber auch gerade ein aktuelles Buch raus, im Hardcover, Schöne Welt, wo bist du? Und mir geht es eigentlich mehr um diese Autorin, dass man die mal empfiehlt, obwohl sie eigentlich nicht empfohlen werden muss, weil sie in aller Munde ist und als so die Autorin der Millennials gilt. Also alles irgendwie von ja jetzt 25 bis 35, 40, lieben ihre Bücher. Und das, weil sie ja sehr lebensnah schreibt. Also
Normale Menschen heißt das Buch. Ist es ein Roman oder ist das ein Sachbuch?
Nee, es ist ein Roman. Und zwar geht es um zwei Menschen, die aus sehr unterschiedlichen sozialen Schichten kommen, die sich irgendwie ineinander verlieben und irgendwie dann doch kein Leben zusammenführen, weil diese soziale Ungleichheit immer durchkommt. Und das ist in diesem Roman Sally Rooneys zentrales Thema, also soziale Herkunft, Ungleichheit, ja, was das mit einem Menschen macht und wie sehr Lebenswege eigentlich dadurch vorbestimmt sind oder auch eben nicht. Die Geschichte der beiden ist deswegen auch hochaktuell und einfach auch schön zu lesen. Also die hat auch einen wunderschönen Stil. Genau.
Ist es ein Buch für junge Menschen, wenn du sagst, sie ist die Millennial-Autorin?
Es ist auf jeden Fall ein Buch für junge Menschen, ja. Ich glaube, können bestimmt auch ältere Menschen lesen, aber so in dem Alter fühlt man sich von ihr irgendwie sehr verstanden, auch wenn die Kritik an ihr immer ist, dass sie ja eigentlich nur das aufschreibt, was wir alle eh denken.
Ja, aber ein Mensch einer anderen Generation entstammend, der könnte ja durchaus andere Gedanken haben und dadurch auch auf eine neue Perspektive kommen.
Ja, und genau deswegen finde ich diese Kritik auch irgendwie nicht angemessen und nicht richtig. Und in ihrem neuen Werk, Schöne Welt, wo bist du, macht sie noch andere Themen auch. Es geht auch wieder um Herkunft und um eine Autorin, die zwei große Bestseller rausgebracht hat und jetzt irgendwie nicht mehr weiß, wohin, die dann auf einen Mann trifft, der so ein einfacher Lagerarbeiter ist, wenn man das so sagen möchte, und die Beziehung zwischen denen, und dann gibt es ihre beste Freundin, die irgendwie immer Klassenbeste war und auf einmal in einer kleinen Kulturredaktion festhängt, die sich in einen strenggläubigen Katholiken verliebt. Und diese Geschichte ist auch sehr spannend gemacht, weil ja so Religion und junge Menschen, dass es da auf jeden Fall Konfliktpotenzial gibt, ist ja nicht zu übersehen. Und das macht sie sehr schön auf.
Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Millennial, ich bin Generation X, aber für mich hört sich das trotzdem spannend an.
Ist es auch. Sollte man auf jeden Fall lesen.
Also Empfehlung von Esther, Sally Rooney, normale Menschen und überhaupt Sally Rooney lesen. Das ist quasi so dein Plädoyer am Ende von diesem Podcast heute. Lieber Esther, ich danke dir für die tollen Empfehlungen.
Ja, sehr gerne.
Und weil wir ja eine Woche vor Heiligabend haben und dies der letzte Podcast in diesem Jahr ist, wünsche ich erstmal euch allen schöne Feiertage, lest ein paar gute Bücher, macht's euch gemütlich mit lieben Menschen, Muße, guter Literatur und gutem Essen, das passt hervorragend zusammen. Ach so, Wein am besten auch noch und schönen Rutschen ins Jahr 2022. Tschüss!
Ja, frohe Weihnachten auch von mir.